Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske. Seit 70 Jahren gibt es die Zeitschrift Kulturaustausch. Autorinnen und Autoren spielen eine große Rolle in der internationalen Verständigung. Und darüber spreche ich später mit der Chefredakteurin Jenny Friedrich-Frexer. Außerdem heute ein Beitrag zum Thema Afropessimismus. Afropessimismus. Das ist bislang ein eher akademisch besetzter Begriff. Verwurzelt ist er in den verschiedenen Disziplinen der Afro-American oder der Black Studies. Afropessimismus bezieht sich auf schwarze Menschen, die in den USA leben. Und gemeint ist, dass sich viele ihrer Erfahrungen heute noch in den historischen Bedingungen der Sklaverei verorten lassen und dass sie deswegen auch nicht so leicht zu verändern sind, daher der Pessimismus. Ein Autor insbesondere hat diesen Begriff publik gemacht, Frank B. Wilderson. Er wurde 1956 in New Orleans geboren, wurde noch als Jugendlicher sehr stark beeinflusst von der dortigen Civil Rights Bewegung. Heute ist er Autor, Dramatiker, Kritiker und er unterrichtet an der University of California. Zum Thema Afropessimismus hat er am Rande einer Lesung einmal das Folgende gesagt.
I think that Afro-Pessimism is not a discovery. I think it's an ear trumpet.
Ich glaube, dass der Afro-Pessimismus keine neue Entdeckung ist. Er ist so etwas wie ein Hörrohr, mit dem man in verschiedene Jahrhunderte gelangen kann und hören kann, was bislang nicht gesagt werden durfte. Zu hören sind in der Sprache der schwarzen Menschen alle Hinweise auf die Singularität ihrer Leidenserfahrungen. Afropessimismus ist eine akademische Disziplin seit 2002, aber er ist keine neue Entdeckung.
Soweit Frank B. Wilderson. Im letzten Jahr hat er dazu auch ein Buch geschrieben, das nun übersetzt wurde. Es heißt ganz einfach Afropessimismus und ganz genau gelesen hat für uns Eberhard Falke.
Es war um das Jahr 1968 herum, als der 12-jährige Frank mit den Nachbarjungs auf den Grünflächen des weißdominierten Mittelstandsviertels, das ihr Zuhause war, Kalten Krieg spielte. CIA-Agenten gegen Sowjetspione. Da wurde der schwarze Junge, als sie gerade hinter einem Schuppen in Deckung gingen, mit einer unerwarteten Frage konfrontiert.
»Hey«, raunte Elgar mir zu. »Ja«, flüsterte ich zurück. Meine Mom hat mir gesagt, ich soll dich mal fragen, wie du dich als Negro fühlst. Keine Ahnung, sagte ich nicht mehr ganz so leise.
Für Frank B. Wilderson zählt dieses Kindheitserlebnis zu den Schlüsselerfahrungen, die ihn auf den Weg zum Afropessimismus führten. Diesen Weg beschreibt er in seinem Buch mit dem gleichnamigen Titel. Dabei geht es um nichts Geringeres als um eine theoretische Radikalisierung der Sichtweise auf das Verhältnis zwischen schwarzen Menschen und dem Rest der Welt. Für Wilderson werden schwarze Menschen nicht nur diskriminiert, ausgebeutet und unterdrückt, sie sind vielmehr überhaupt vom Menschsein ausgeschlossen.
Der Afropessimismus geht von der umfassenden und ikonoklastischen Behauptung aus, dass Blackness, das Schwarzsein mit Sklaverei, zusammenfällt. Blackness ist der soziale Tod. Das heißt, dass es niemals ein Gleichgewicht gegeben hat, niemals einen Moment des sozialen Lebens. Was unterscheidet den Schwarzen von den Menschen? Es ist die Trennung zwischen sozialem Tod und sozialem Leben.
Das sind starke Behauptungen, um nicht zu sagen erstaunliche Zuspitzungen. Dasselbe gilt für alle weiteren Schlussfolgerungen, die Wilderson daraus ableitet. Demzufolge leben Schwarze auch nach Beendigung der historischen Sklaverei nach wie vor in einer, wie es heißt, relationalen Sklaverei, in der jede beliebige weiße Person heute ähnlich über sie verfügen kann wie einst peitschenschwingende Plantagenbesitzer. Beispiele für dieses andauernde Unterdrückungsverhältnis entnimmt der Autor den verschiedenen Stationen seiner eigenen Biografie, deren Darstellung in diesem Buch den größten Raum einnimmt. An der schwarzen Bürgerrechtsbewegung der 1950er und 60er Jahre war der 1956 geborene Wilderson nicht direkt beteiligt. Trotzdem nahm der Sohn eines erfolgreichen afroamerikanischen Akademiker-Ehepaars daran lebhaft Anteil. 1978 bekam er, zusammen mit einer älteren Geliebten, die einem Korruptionsskandal auf die Spur gekommen war, zu spüren, wie das herrschende System mit unbequemen Gesellschaftsmitgliedern umging. Bei einem 5-jährigen Aufenthalt in Südafrika, in der Endphase der Apartheid, setzte er sich für soziale Gerechtigkeit ein und legte sich nicht nur mit der Universitätsverwaltung, sondern auch mit seinen Arbeitgebern in einem italienischen Restaurant an. Bei all diesen Konflikten schlug ihm Rassismus entgegen. Doch anstatt darin ein soziales, politisches oder systemisches Fehlverhalten zu sehen, macht Wildersen daraus in seiner Analyse einen quasi-ontologischen Befund. Er definiert für die Schwarzen einen Sonderstatus unter den Menschen, durch den das schwarze Leid zur Daseinsgrundlage für alle anderen wird.
Schwarze werden nicht wie die Native Americans einem Völkermord zum Opfer fallen. Wir unterliegen zwar einem andauernden Völkermord, doch werden wir ausgelöscht und erneuert, da das Spektakel des schwarzen Todes für die geistige Gesundheit der Welt unerlässlich ist.
Natürlich ist das Konzept des Afropessimismus, wie Wildersen ihn hier auslegt, umstritten. Mehrere Kapitel des Buches, in denen der Autor über seine internationalen Gastvorträge und Workshops berichtet, spiegeln diese Kontroversen wider. Besondere Irritationen ruft er mit seiner Bewertung der schwarzen Existenz im Vergleich zu anderen Unterdrückten hervor. So erklärt er Gruppen, die ebenfalls um Gleichberechtigung kämpfen, kurzerhand zu JuniorpartnerInnen der weißen Männerherrschaft. Sowohl People of Color als auch weiße Frauen, nicht schwarze LGBTQ-Personen genauso wie indigene Gemeinschaften. In ihnen allen sieht er Agentinnen und Nutznießer einer Anti-Blackness. Einwände dagegen quittiert er mit Kraftworten wie »Solidarität ist mir scheißegal«. Für politische Praxis und die konkrete Arbeit an gesellschaftlichen Veränderungen interessiert sich Wildersen genauso wenig wie für eine fundierte, ausdifferenzierte Theoriebildung. Stattdessen betont er:
Man sollte den Afropessimismus als eine Theorie betrachten, die legitim ist, weil sie sich ein Mandat vom Besten der schwarzen Kultur eingeholt hat. Das heißt, ein Mandat, die Analyse und die Wut zu artikulieren, die die meisten Schwarzen nur flüstern dürfen.
Tatsächlich besitzt der Afropessimismus, wie er hier dargestellt wird, seine größte Überzeugungskraft als zornige Reaktion auf all den Optimismus, der seit der Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre so oft getrogen hat. Zwar bahnt Frank Wildersens Afropessimismus keine neuen Wege zur Befreiung, aber er ist ein trotziges und starkes Zeichen der Rebellion gegen den Status quo. Vermutlich das radikalste Protestsignal, das derzeit in der afroamerikanischen Literatur auszumachen ist.
Soweit der kritische Blick von Eberhard Falke. Frank B. Wildersen III. Ist der Autor von Afropessimismus. Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt hat Jan Wilm, erschienen im Verlag Mattes und Seitz Berlin, 416 Seiten, 28 Euro. Kulturaustausch, Zeitschrift für internationale Perspektiven, heißt ein Magazin, das vierteljährlich erscheint und das Menschen in immerhin 146 Ländern erreicht. Immer wieder melden sich hier auch Autorinnen und Autoren zu Wort. Da schreibt zum Beispiel Paul Auster über den patriotischen Kern des Fußballspiels. Siri Hüstwedt über die Kultur der Langsamkeit im digitalen Zeitalter. Gegründet wurde die Zeitschrift 1951 und zum 70-jährigen Bestehen ist ein Sonderheft erschienen, in dem man einige dieser Beiträge nachlesen kann. Die Kulturjournalistin Jenny Friedrich-Frexer ist seit 2005 Chefredakteurin der Zeitschrift und sie habe ich gefragt, warum sich die Stimme von Autorinnen und Autoren denn ganz besonders eignet, um über Grenzen zu schauen bzw. globale Phänomene zu beschreiben.
Naja, also Autorinnen und Autoren sind ja eigentlich so ganz gute Seismografen, was emotional und politisch in anderen Kulturen, in anderen Ländern und Gesellschaften so los ist. Denn die beschreiben das, die versuchen das einzufangen. Viele Autoren und Autoren sind auch bekannte Intellektuelle in ihren jeweiligen Ländern. Und deshalb ist das für ein Heft wie unseres natürlich sehr dankbar, die auch wirklich zu fragen, was sie an Entwicklungen wahrnehmen, an Veränderungen, also wirklich einen Blick direkt aus diesen Gesellschaften herauszubekommen.
Welche Veränderungen stellen Sie denn den Autorinnen und Autoren vielleicht im nächsten Jahr anheim?
Sie meinen, was Sie beobachten werden, genau, was jetzt so passieren könnte? Naja, also ich meine, ich denke, das Riesendauerthema wird der Klimawandel sein. Da haben wir auch tatsächlich in den letzten Jahren immer wieder viel zu gemacht, weil das wirklich große, große Umbrüche überall auf der Welt mit sich bringt. Es wird bestimmt global eine Post-Corona-Situation hoffentlich irgendwann bald mal geben. Und dieses ganze Thema gesellschaftliche Spaltung, was wir bei uns ja auch sehr stark sehen mit Querdenkerbewegung und so weiter, das kann man auch in vielen Kulturen weltweit sehen. Und ja, da wird unterschiedlich mit umgegangen und werden auch unterschiedliche Antworten gefunden werden, denke ich.
70 Jahre Kulturaustausch. Ihre Zeitschrift hat eine spannende Geschichte hinter sich. Sie ist seit 1951 die Publikation des Instituts für Auslandsbeziehungen. Und dieses Institut, Frau Friedrich Frexer, ist noch älter. Es wurde nämlich 1917 gegründet und damals trug es auch einen anderen Namen, der heute etwas altmodisch anmutet, nämlich Museum und Institut zur Kunde des Auslandsdeutschtums und zur Förderung deutscher Interessen im Ausland. Gegründet wurde diese Einrichtung in Stuttgart von dem Unternehmer Theodor Wanner. Was hatte der denn im Sinn?
Also der war erstmal selber ein ziemlicher Kosmopolit schon für seine Zeit. Der war Kaufmann und aber auch selber weit gereist. Also der war in den USA, in Ägypten und Sudan gewesen und der hat sich wirklich unglaublich interessiert für ferne Länder. Also er war dann auch Leiter des Lindenmuseums in Stuttgart, was ja auch sehr bekannt ist heute. Er hat den Süddeutschen Rundfunk mitgegründet, was heute der SWR ist. Also das war einfach qua Person jemand, der sich für andere Länder interessiert hat. Aber es war auch so, wie Sie es gesagt haben, es war ein ganz starker Fokus eben auf diese Auslandsdeutschen. Also eigentlich so ein bisschen Förderung deutscher Interessen im Ausland und auch so, man hat sich für sich selbst im Ausland interessiert, würde ich sagen. Also wirklich für die ausgewanderten Deutschen und so weiter. Das war der ganz klare Fokus. Aber eben auch Gründung zu Ende des Ersten Weltkriegs. Also ich denke schon auch aus dem Wunsch heraus, da auch in friedlichere Zeiten wieder rüber zu gehen. Also im Grunde war es auch eine Idee des Friedens mitten im Krieg.
Das Thema des Auslandsdeutschtums oder überhaupt der Fokus auf deutsches Leben ist dem Institut später, kann man sagen, auf die Füße gefallen. Es wurde 1933 gleichgeschaltet und galt nach dem Krieg als belastet. Es gab 1951 eine Art innere Neugründung und an der hat die Zeitschrift, die Sie leiten, die Zeitschrift Kulturaustausch, einen großen Anteil. Wohin sollte denn die Reise gehen?
Na, erstmal ging es natürlich darum, das desaströse Bild der Deutschen im Ausland eben nach Krieg und nach dem Holocaust wieder irgendwie ins etwas Positivere zu wenden und auf irgendeine Art in die internationale Gemeinschaft auch zurückzukehren. Das war ganz sicher die große Idee und aber eben für die Zeitschrift auch ganz klar der Gedanke, eine Art von Förderung von geistigem Austausch zwischen den Völkern. Also so nannte man das damals und wirklich eine klare Ausrichtung gegen Kulturpropaganda, die auch das Dritte Reich so stark da forciert hatte, zu setzen. Also es ging dann darum, eigentlich sich wieder nach diesem Zivilisationsbruch doch das Land der Dichter und Denker auch in die internationale Gemeinschaft einzureihen und auch ein gemeinsames Verständnis von Kunst und Kultur als gemeinsamen Geisteserbe eigentlich aller Nationen zu verstehen.
Dieser Impuls des Austauschs ist Ihnen ganz sicher erhalten geblieben. Dennoch hat sich die Zeitschrift natürlich, muss sie ja, in 7 Jahrzehnten erheblich gewandelt. Sie lassen in der Jubiläumsausgabe den Literaturwissenschaftler Peter Goossens nochmal in 70 Jahre schauen. Welche Erkenntnisse hat er denn gewonnen und was war denn für Sie vielleicht besonders eindringlich?
Naja, er zeigt zum einen ganz schön, also wie sich das Heft selber gewandelt hat von einer kleinen 4-seitigen Postille dieses Instituts, wo das Institut eigentlich so hat verlautbaren lassen, was es selbst so macht, hin zu einer eigenständigen Zeitschrift. Und was er sehr herausarbeitet und was ich auch absolut teilen würde, ist, dass eben die Zeitschrift selber ein Wegbereiter von Austauschprozessen geworden ist. Ja, das ist ein Ansatz. Der zweite ist, dass wir seit Jahren sehr versuchen, auch die deutsche Perspektive in den Hintergrund zu rücken und die globale Kultur ins Zentrum zu stellen, indem man die Autoren aus den anderen Ländern wirklich ganz stark zum erzählenden Subjekt macht und eben nicht mehr als auf andere Länder so als Objekte von außen drauf schaut. Und ich würde sagen, das ist die größte Entwicklung, auch die Zeitschrift gemacht hat.
Ein Beispiel für den fremden Blick. ist ebenfalls abgedruckt in der Jubiläumszeitschrift. Man muss dazu sagen, Sie haben Texte aus 7 Jahrzehnten ausgegraben und stellen sie den Lesern zur Verfügung. Mir ist aufgefallen, ein Stück aus dem Jahr 1964 von Gisela Wenz. Und es geht darin um die Veränderung des Frauenbildes in Afrika. 1964, Frau Friedrich-Frexa, ist ja ein interessantes Jahr, weil sich ab da in kurzer Folge afrikanische Länder von Kolonialmächten lossagen würden. In dieser Aufbruchszeit auf Frauen zu schauen, ist an sich fortschrittlich. Trotzdem bedient dieser Text männliche, man könnte sagen auch rassistische und koloniale Blickwinkel. Wie haben Sie ihn denn gelesen und warum fanden Sie, dass man ihn nochmal zeigen sollte?
Also ich finde diesen Beitrag total interessant. Wir haben über den heftig diskutiert in der Redaktion, wo es auch Stimmen gab, besonders auch von den Jüngeren, die gesagt haben, sowas kann man gar nicht mehr drucken, das sollte man auch nicht nochmal reproduzieren und so weiter. Also voll in diese Debatten, die ja derzeit überall eigentlich toben, auch hinein. Denn dieser Text hat wirklich eine ganz starke exotistische und kolonialistische Perspektive, die heute wirklich undenkbar ist. Aber die Autorin Gisela Wenz hat ein großes Interesse an der Emanzipation afrikanischer Frauen, was für 1964 schon bemerkenswert ist, wenn man sich überlegt, dass auch die Emanzipation der deutschen oder europäischen Frauen da noch nicht ganz so weit war wie heute. Und da spiegelt sie eigentlich sehr interessante Themen, also sowohl über die Berufstätigkeit der Frauen in Afrika, über Frauenverbände, die es dort gibt, über die Bildung von Mädchen. Und das eben aber in dieser komischen Ambivalenz auch von einer Stuttgarter Publizistin, die übrigens auch in der Nazizeit keine gute Rolle gespielt hat, finde ich das einen total spannenden Beitrag, der mir persönlich auch gezeigt hat, dass es sich eben absolut lohnt, auch in die Archive zu schauen, um genau zu sehen, dass es sowas eben auch gab. Ein Erzählen von anderswo, was man damals wahrscheinlich noch nicht an vielen Stellen in publizierten Zeitschriften gefunden hat.
Ein Stück Selbstreflexion in der Zeitung Kulturaustausch. Sie haben Leserinnen und Leser in 146 Ländern. Welche Rückmeldungen bekommen Sie denn so?
Ach, ganz unterschiedliche. Also dann erreichen einen so Leserbriefe aus Japan, wirklich handgeschrieben von irgendeinem Germanistikprofessor sowieso. Also wo man auch sieht, wie vielfältig diese Leserschaft ist. Ich finde mit am interessantesten aber eben auch, was einem die Autorinnen und Autoren selbst spiegeln. Also dass es zum Beispiel oft eine große Angst gibt, eben gerade, dass auch wir ihre Herkunftsländer sehr klischeehaft darstellen könnten. Also dann fragt man jemanden aus Kenia um einen Beitrag und der schreibt dann erstmal einen ganzen Absatz, was in Kenia aber gerade super läuft, um bloß nicht nur so ein Problemartikel wieder zu haben. Also man merkt auch, es gibt viel schlechte Erfahrungen, auch mit Medien aus westlichen Ländern, sage ich mal, wo man auch viel gegenarbeiten muss oft und versuchen muss, damit auch umzugehen. Also was wir oft hören, ist ja, dass es als Heft eben doch relativ als einzigartig empfunden wird, weil wir diese sehr unterschiedlichen Stimmen nebeneinander haben, ja auch immer zu einem Schwerpunktthema und so man wirklich Leute aus allen Ländern, Intellektuelle neben Normalsterblichen aus dem Alltag, einem Bauer, einer Verkäuferin, was auch immer hat, dass das wirklich eine sehr große Vielfalt auf Menschen weltweit aufmacht.
Meint Jenny Friedrich-Frexa, die Chefredakteurin der Zeitschrift Kulturaustausch. Vermelden möchte ich noch, dass die Deutsche Digitale Bibliothek ein eigenes Portal für Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten freigeschaltet hat. Mehr als 8000 Nachweise zu Kolonialobjekten sind hier veröffentlicht, darunter viele Schriften aus dem 19. und 20. Jahrhundert, die sich mit deutschen Kolonialbestrebungen befassen. Ein beispielgebender Titel: Mit Schwert und Pflug in Deutsch- und Südwestafrika. 4 Kriegs- und Wanderjahre mit zahlreichen Karten und Skizzen sowie Abbildungen nach fotografischen Aufnahmen. Das ist eine Schrift aus dem Jahr 1899 von Kurt Schwabe. Ja, und man kann schon ahnen, wie viel es hier zu entdecken und einzuordnen gibt. Und das war's im Büchermarkt. Hier geht es weiter mit der Sendung Forschung aktuell. Das Genom mutierter Viren ist eines der Themen. Zur Sendung begrüßt sie Britta Fecke. Und hier an dieser Stelle dankt fürs Zuhören, Tanja Lieske.